Aber wie ist es bei mir? Was fordert dich im Moment gerade besonders heraus? Deine Umstände? Die Schule? Die Kinder? Das Stillsitzen? Wir alle haben größere und kleinere Herausforderungen. Wie gehst du damit um? Schiebst du sie vor dir her? Packst du sie an? Wir sind in einer Serie im Alten Testament und die Israeliten waren zu dem Zeitpunkt, haben sie ein Jahr am Berg Sinai verbracht und machten sich nun auf und sollten gehen in das verheißene, in das gelobte Land. Und als sie kurz davor standen, hineinzugehen, ließ Gott Kundschafter ins Land schicken, um sie vorzubereiten für diese Einnahme des Landes. Und wir wollen davon lernen, wie wir uns für unsere Herausforderung vorbereiten. Ich lese die ersten zwei Verse in 4. Mose 13. 4. Mose 13, die ersten beiden Verse. Dort heißt es: Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sende dir Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Söhnen Israel gebe. Je einen Mann für den Stamm seiner Väter sollt ihr aussenden, jeder ein Fürst unter ihnen. Sie sollten sie aussenden und sie sollten lernen, an Gottes Treue zu denken. Er sagt ihnen: Geht hin, erkundet dieses Land. Ich habe es beim Lesen eben schon extra ein bisschen betont, dass ich euch gebe. Und die Kundschafter gehen also in dieses Land, was Gott ihnen versprochen hat und was er ihnen geben möchte, und gehen durch das ganze Land von da unten, da waren sie, Kadesh Barnea, und dann ganz durch bis in den nördlichen Teil und dann wieder zurück. Haben 40 Tage dafür gebraucht. Und wir lesen dann in Vers 25, sie kehrten am Ende von 40 Tagen von der Erkundung des Landes zurück. Sie waren zu 12 gewesen, haben dieses Land kennengelernt, haben das Gleiche erlebt. Aber wir haben ihren Bericht dann ab Vers 26, wenn du mitlesen möchtest, 4. Mose Kapitel 13, ab Vers 26. Und sie gingen hin und kamen zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und zeigten ihnen die Frucht des Landes. Und sie erzählten ihnen und sagten: Wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über. Und das ist seine Frucht. Allerdings ist das Volk sehr stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Land des Südens. Und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge. Und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte, und sagte: Lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten: Wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gericht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten, und sagten: Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. Sie haben dieses Land erkundet und sie bestätigen und sagen: Es war so, Gott, wie du versprochen hast. Allerdings. Und die 10 Kundschafter betonen die Herausforderung, die Gott ebenfalls angekündigt hatte. Sie betonen und sagen: Ja, das ist zwar alles richtig, das ist gut und schön, aber wir haben ein Problem. Da sind ja schon andere im Land und die wollen uns das nicht einfach abgeben. Aber genau das hatte Gott ihnen schon vorab angekündigt, schon als sie am Berg Sinai waren in 2. Mose 33, da lese ich die ersten drei Verse einmal vor. Da redete der Herr zu Mose und sagte: Geh von hier, zieh hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe, deinen Nachkommen will ich es geben. Und ich werde einen Engel vor dir hersenden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Denn ich werde, also, so weit reicht. Er hat ihnen gesagt, genau so wird es sein, und hat gesagt, ich werde euch dieses geben. Und so ist da auch Kaleb und einer der Kundschafter und versucht dem Volk Mut zu machen, aber die anderen haben ihm widersprochen, haben gesagt, das ist unmöglich. Was ist hier der Unterschied? Alle waren Leiter des Volkes Israels. Alle haben das Gleiche gesehen. Ihr seid da irgendwas drauf. Ich glaube, es muss einfach nur einmal weg. Nee, da sind wir zu weit. Da. Okay. Der Unterschied war, statt auf Gottes Treue zu blicken, blicken viele auf die Probleme. Sie sagen, es stimmt. Das Land fließt über mit Milch und Honig. Da ist viel Gutes. Und sie bringen, wer das schon vom Kindergottesdienst kennt, bringen diese Trauben mit, die wir auf einer großen Stange tragen müssen. Zwei Leute, um eine Traube zu transportieren. Sagen, schaut her, das stimmt alles. Das ist ein wunderbares Land zu dem Zeitpunkt, genauso wie Gott es verheißen hat. Aber. Und sie konzentrieren sich auf die Herausforderung und sagen, das ist schön und gut, aber wir können es nicht erreichen. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Sie schauten auf die Herausforderung. Nicht auf den Gott, der dort wirken kann. Und mit diesem Glauben hier, damit war nicht nur gemeint, dass sie an seine Existenz glauben, sondern dass Gott in meinem Leben einen Unterschied macht. Ja? Sie hatten schon irgendwie geglaubt, ja, Gott hat uns herausgeführt, aber sagen, wir können dieses Land nicht einnehmen. Wir müssen Gott vertrauen und ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Wir müssen glauben, dass er ist, aber wir müssen auch glauben, dass es sich lohnt, dass er die belohnt, die Dankeschön. Ja. Es geht nicht allein darum, was habe ich erlebt, was war meine Erfahrung, sondern worauf vertraue ich. Und die anderen Kundschafter und im Nachgang dann das ganze Volk, sie haben auf die Herausforderung geschaut und auf ihre eigene Fähigkeit. Und sagt, die sind zu stark. Stimmte das? Kommt drauf an. Wenn du die militärische Macht zwischen einem Volk von 2 Millionen Ex-Sklaven und einem eingesessenen Volk, das seine Soldaten dort hatte, wenn du das vergleichst, ja, das stimmt. Wenn du schaust, sie gehen irgendwie mit Lanzen und Speeren gegen Städte ein, wo die Mauern drumherum waren und Festungen da waren. Wenn du darauf schaust, ja. Aber wenn du schaust und sagst, Gott hat uns von der größten irdischen militärischen Macht der damaligen Zeit befreit, aus Ägypten, dann sind sie nicht mehr zu stark, nicht gegen Gott. Wie ist es mit deinen Herausforderungen? Du kannst schauen und sagen, die Herausforderung, die ich habe, ist zu groß. Sogar die Ärzte haben keine Lösung. Mein Finanzberater hat keine Lösung. Und ich kann auf meine Möglichkeiten schauen und verzweifeln. Oder ich kann auf Gott schauen und sagen, für ihn ist es nicht zu groß. Worauf blicken wir? Und 10 Leute haben 2 Millionen angesteckt mit ihrem Pessimismus. Weil sie auf die Umstände geschaut haben und nicht mehr auf Gott geschaut haben. Und um uns zu helfen, darf der Glaube nicht nur eine historische Realität sein, sondern muss eine gegenwärtige, gelebte Realität sein. Es reichte nicht zu sagen, wir glauben, dass es irgendwo einen Gott gibt, sondern es musste sein, dieser Gott, der hat uns aus Ägypten herausgeführt und dieser Gott hat uns dieses Land versprochen und dieser Gott wird mit mir sein und er wird mich begleiten und er wird uns führen und er wird uns das geben, was er versprochen hat. Wie sieht dein Glaube aus? Ist er, ja, ich glaube schon, dass da irgendwann irgendwer einmal die Welt geschaffen hat und dass es dort irgendwann irgendwie eine Lösung geben wird. Oder ist es, dieser Gott hat sich uns offenbart und seine größte Offenbarung hat er gegeben, indem er seinen Sohn gegeben hat für meine Schuld und er wohnt in mir. Und er hat mir vergeben und er hat versprochen, er leitet und er hat versprochen, bei mir zu sein. Hat nicht versprochen, dass es immer leicht wird. Hat nicht versprochen, dass immer alle anderen mitgehen, dass immer alle am gleichen Strang ziehen. Aber er hat versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und ich nehme das in Anspruch und ich lasse das nicht aus dem Auge und gebe diese Hoffnung nicht auf. Wir gedenken an Gottes Treue. Und dann gehen wir weiter ins nächste Kapitel, ins Kapitel 14. Da sehen wir nämlich dann die Reaktion. Die Kundschafter haben diesen Bericht gegeben. Kaleb, als einer von denen, hat sie ermutigt zu sagen, komm, lass uns dem Herrn vertrauen. Was war das Ergebnis? Kapitel 14, Vers 1. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie. Und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron. Und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, ach, wären wir doch im Land Ägypten gestorben. Oder wären wir doch in der Wüste schon gestorben? Wozu bringt uns der Herr in dieses Land? Damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten einer zum anderen, lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Söhne Israel. Und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn der Jephune, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zur ganzen Gemeinde Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen sollte. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn an dem Zelt der Begegnung allen Söhnen Israel. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange will mich dieses Volk verachten? Und wie lange wollen sie mir nicht glauben bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe? Ich will es mit der Pest schlagen und es austilgen. Und ich will dich, also Mose, zu einer Nation machen, größer und stärker als sie. Hat er zuerst gesagt, wir sollen an Gottes Treue gedenken, was er schon getan hat. Und dann einhergehend damit ist, vertraue Gottes Fähigkeiten. Das Volk ist eingeschüchtert von diesen Berichten und will lieber kehrt machen, will umdrehen. Und die Konzentration auf die Herausforderung führt zur Hoffnungslosigkeit und zur Unzufriedenheit. Sie schauten darauf und sagten, die sind stärker als wir, das können wir nicht. Und zur Unzufriedenheit, man sagte es, sie murrten. Sie beschwerten sich. Sie waren unzufrieden mit dem, wie Gott sie bisher geführt hatte. wozu schreibt Gott das auf? Er schreibt das nicht nur für die auf. Und das, man kann es ja erst aufschreiben, nachdem es geschehen ist. Ja. Wofür ist es aufgeschrieben? Das sagt es uns direkt in 1. Korinther 10. Da heißt es, murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. All dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Es wurde aufgeschrieben, damit wir daraus lernen. Wir wissen auch, wenn wir die Bibel einigermaßen kennen, wie es ausgeht. Sie waren so hoffnungslos und dachten, wir kommen hier um, wir sollten am besten wieder zurückgehen. Aber wir lernen aus der Geschichte, nee. Sie haben so gedacht, weil sie auf die Herausforderung geschaut haben. Aber Gott hat sie geführt und er hat das, was, wo sie dachten, da kommen wir doch alle bei um. Das ist unmöglich. Da hat Gott sie geführt. Und es ist aufgeschrieben für uns, dass wenn wir in Herausforderungen sind, dass wir nicht die Hoffnung verlieren. Und wenn du die Hoffnung verlierst, äußert sich es fast immer, genauso wie hier, mit Unzufriedenheit. Wir dachten, wir schaffen das nie, das ist eine schlechte Führung. Gott, warum hast du das zugelassen? Warum sind wir jetzt die ganze Zeit in der Wüste? Warum immer dieses Manna? Immer dasselbe. Wenn du dein eigenes Herz mal überprüfst, was würdest du sagen, was ist deine Grundeinstellung? Ist es eine ständige Unzufriedenheit? Ein ständiges Murren, ein ständiges, warum passiert gerade mir das? Oder ist es zu sagen, ich kenne noch nicht all den Ausweg. Ich weiß noch nicht, wie Gott führen wird, aber ich kenne ihn. Und ich weiß, was er in der Vergangenheit getan hat. Und ich vertraue darauf, dass er auch in meinem Leben weiterführen wird. Die Gemeinde murrt, beschwert sich, will lieber umdrehen. Und Josua und Kaleb versuchen noch einmal, das Volk umzustimmen. Und sie erinnern sie und sagen, wir waren doch dort und das Land, Vers 7, ist sehr, sehr gut. Und erinnern, wenn der Herr Gefallen an uns hat, der wird es uns geben. Wir waren dort gewesen und er wird für uns sorgen. Sagen ihnen, fürchtet euch nicht, der Herr ist ja mit uns. Und diese Zuversicht sollen wir auch haben. Sagen, der Herr ist mit uns. Wir wissen nicht, was in 5 Jahren ist. Wir wissen nicht, was in 10 Jahren ist. Wir wissen nicht, was in wirtschaftlich und geopolitisch und so weiter auf uns zukommt. Aber wir wissen, wer da ist, bis er uns zu sich nach Hause holt. Und zu sagen, okay Gott, du hast es unter Kontrolle. Und sie haben das Land später ja eingenommen. Nicht mehr unter Mose, sondern unter Josua. Das heißt, Gott ist auch nicht abhängig von Menschen. Wir haben keinen Paulus mehr, wir haben keinen Petrus mehr. Jesus wandelt nicht auf dieser Erde. Mose nicht mehr, Josua nicht mehr, kannst ganzen Hebräer 11 durchlesen. Keiner von den Menschen lebt heutzutage. Und Gott ist weiter am Wirken. Weil er nicht abhängig ist von Menschen, sondern Menschen sind abhängig von ihm. Und wir müssen das erkennen und zulassen, sagen, Gott, es ist nicht meine Leistung, es ist nicht meine Stärke, aber ich schaue auf dich und das Beste, was ich für jemand anders tun kann, genauso was Josua und Kaleb hier gemacht haben, ist zu sagen, schaut nicht einfach nur auf die Herausforderung, sondern schaut auf den Herrn. Er kann es uns geben, wenn es ihm gefällt und er hat es versprochen. Nimm die Verse und sag, Gott, du hast gesagt, du hast es versprochen und du wirst dein Wort halten. Du hast es bisher immer getan und du wirst es auch weiterhin tun. Aber das Volk ist nicht überzeugt. Und es heißt, nachdem sie so ihnen das ans Herz gelegt haben, und die ganze Gemeinde, erinnerst du dich, was wollten sie tun? Sie steinigen. Bin dankbar, ihr seid alle so ruhig. Ja? Keine Steinigung hier. Aber sie wollten sie steinigen. Und was passiert? Die Herrlichkeit Gottes erscheint. Gott handelt, er greift ein, er lässt dieses nicht zu. Die Herrlichkeit, wie sie schon am Sinai erschienen ist, und erinnert sie an all die Zeichen, die er unter ihnen getan hat. Er sagt, wie lange wollen sie sich noch beschweren? Erinnert ihr euch nicht an all das, was ich schon für euch getan habe? Und auch wir sollen uns immer wieder vor Augen führen. Das ist, was Gott getan hat. Ja, einmal in der Schrift, aber auch Zeugnisse sind dafür so gut. Das ist, wie Gott gewirkt hat bei dieser Person und bei jener Person und letzte Woche und die Gebete, die er erhört hat. Und Gott konfrontiert sie und er sagte, wie lange will mich dieses Volk verachten und wie lange wollen sie mir nicht glauben? Das ist, wie er es beschreibt. Er sieht es als Verachtung und Unglauben an. Was war das Problem? Sie waren nicht bereit zu tun, was Gott ihnen geboten hatte. Er sagte, erkundet das Land und dann geht hin, nehmt es ein, ich werde es euch geben. Wie sieht es bei uns aus? Vertrauen wir dem, was Gottes Wort sagt, oder sagen wir, das funktioniert nicht? Oder das funktioniert nicht mehr? Das sind ja schöne Geschichten von es war einmal, aber das ist nicht heute, wie es jetzt ist. Die Frage ist nicht, bin ich mehr ein Pessimist oder ein Optimist? Die Frage ist, bin ich ein Theist oder ein Atheist? Nun, ich tippe mal, die meisten von uns hier würden uns nicht als Atheisten bezeichnen. Weil Atheist ist ja der A als Vorsilbe, nicht Theist, ich glaube nicht an Gott. Und ich würde annehmen, wenn das deine starke Überzeugung ist, wärst du vermutlich nicht heute Morgen im Gottesdienst. Aber was redet unser Verhalten? Er sagt hier zu dem Volk, die haben nicht gesagt, wir glauben nicht, dass es einen Gott gibt. Keiner von denen hat behauptet, ich glaube an Evolution. Aber was Gott sagt, wie lange soll ich euren Unglauben ertragen, euren Atheismus ertragen, nicht euren Pessimismus? Wir haben unterschiedliche Tendenzen in unseren Herzen. Wir haben unterschiedliche Herausforderungen. Aber Gott sagt, das Problem ist nicht dein Charakter. Das Problem ist dein Glaube. Du glaubst nicht dem, was ich dir zugesagt habe. Das ist das Problem. Die Umstände waren für alle gleich. Aber es macht einen Unterschied, ob ich Gott glaube oder nicht. Und das ist nicht zu verwechseln mit positivem Denken. Ich habe das hier einmal für uns gegenübergestellt. Positives Denken sagt, ich schaffe das. Oder um eine Bundeskanzlerin zu zitieren, wir schaffen das. Aber Gottvertrauen sagt, Gott macht das. Nicht ich kann das oder wir können das, sondern Gott kann es. Das ist, was Josua und Kaleb gesagt haben. Und das macht den Unterschied. Weil sonst ist es, wir müssen uns zusammenreißen, wir müssen uns anstrengen, wir müssen leisten und wir kommen irgendwann ans Ende unserer Kräfte und sagen, es geht nicht. Aber wenn wir nicht darauf schauen, sondern sagen, Gott hat das versprochen und er hält, was er verspricht. Vertraue Gottes Fähigkeiten. Wie die Israeliten kennen wir die Geschichte, aber vertrauen wir dem Herrn der Geschichte. Es ist leicht zurückzublicken und zu sagen, da weiß ich, wie es ausgeht. Die Israeliten, die hier vor dem Einzug ins gelobte Land standen, die sagen, ja, wir wissen, Gott hat uns aus Ägypten geführt. Wir wissen, Gott konnte das. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass er uns jetzt auch ins verheißene Land führen kann. Und ich glaube, wir haben häufig das gleiche Problem. Wir sagen, ich weiß, Gott hat die Israeliten aus Ägypten geführt. Und ich weiß, er hat die Apostel verändert. Und ich weiß, Menschen sind zum Glauben gekommen. Aber wie ist es heute? Kann Gott mir bei meiner Depression helfen? Kann Gott mir eine Zukunft geben, wo ich keine Zukunft sehe? Und er hat uns diesen Bericht aufgeschrieben, genau aus diesem Grund, zu sagen, schau mal, das ist wie ich bin, das ist wie ich gehandelt habe und ich habe mich nicht geändert. Vertraue mir, dass ich auch für dich einen Ausweg habe. Und Gott hatte genug von dem Unglauben und drohte ihnen mit dem Ende und sagte, ich will sie austilgen, ich will sie vernichten, Mose, ich fange einfach mit dir neu an. Was macht Mose daraufhin? Vers 13. Und Mose sagte zu dem Herrn, dann werden es die Ägypter hören. Denn durch deine Macht hast du dieses Volk aus ihrer Mitte heraufgeführt. Und man wird es den Bewohnern dieses Landes sagen. Sie haben gehört, dass du, Herr, in der Mitte dieses Volkes bist. Dass du, Herr, Auge in Auge dich sehen lässt. Und dass deine Wolke über ihnen steht. Und du in einer Wolkensäule vor ihnen hergehst. Bei Nacht und in einer Feuersäule bei Tag und in einer Feuersäule bei Nacht. Und wenn du dieses Volk wie einen Mann tötest, werden die Nationen, die die Kunde von dir gehört haben, sagen, ja, weil der Herr dieses Volk nicht in das Land bringen konnte, das er ihnen zugeschworen hat, darum hat er sie in der Wüste hingeschlachtet. Und nun, möge sich doch die Macht des Herrn groß erweisen, so wie du geredet hast, als du sprachst, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, der Schuld und Treuebruch vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern einer dritten und vierten Generation. Vergib doch die Schuld dieses Volkes nach der Größe deiner Gnade und so, wie du diesem Volk vergeben hast, von Ägypten an bis hierher. Was macht Mose in dieser Situation? Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Ich weiß nicht, was du denken würdest. Die haben sie haben gegen Gott geklagt, aber sie haben häufig auch gegen Mose gemurrt. Und jetzt kommt Gottes Stimme selber und sagt, pass auf, lass uns einfach nochmal von vorne anfangen. Du und ich, die anderen zerstören wir und das wird schon. Also, er hätte ja denken können zu sagen, ja, das würde es mir auch erheblich leichter machen. Die anderen haben ja gerade erst wieder gemurrt und das sind 2 Millionen von denen. Aber er tut es nicht, sondern er bringt seine Anliegen zu Gott. Er tat genau das, was Gott von uns allen möchte. Er betet zu Gott. Statt miteinander über die Probleme zu reden, lasst uns mit dem reden, der die Probleme lösen kann. Die ganzen Israeliten zuvor haben miteinander sich besprochen, wie schlimm die Situation ist. Und es hat kein bisschen geholfen. Die ganze Gesellschaft redet darum, wie schlimm alles ist. Lasst uns mit dem reden, der die Lösung für die Probleme ist. Das ist, was Mose hier tut. Er sagt, Gott, ich wende mich an dich. Ich gehe nicht hin und sage, also Leute, es ist im Moment gerade sehr kritisch. So wie ihr gemurrt habt, das gibt Ärger mit Gott. Nein, er redet direkt mit Gott selber. Und das ist deswegen so wichtig, weil du gar nicht alle Probleme lösen musst. Du bist nicht der Chef. Ich bin nicht der Chef. Wir reden mit dem, der die Probleme lösen kann. Gott hat gesagt, ich bin der Herr. Ja, dann sag es ihm. Hey, viele von euch sind angestellt in irgendeiner Form. Okay, andere sind Schüler. Es ist nicht eure Aufgabe, als Schüler, Studenten, Angestellte, alle Probleme der Firma und der Schule zu lösen. Deine Aufgabe ist, deine Aufgabe zu erfüllen. Und wenn du merkst, da ist ein Problem, dann sagst du es dem Vorgesetzten. Wenn wir in unserem Leben ein Problem haben, sagen wir es unserem Vorgesetzten. Sagen wir, Gott, was soll ich machen? Du hast mich nicht als Chef eingesetzt. Du hast nicht gesagt, finde eine Lösung. Du hast gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Frieden geben. Leben wir in diesem Glauben? Leben wir in dem Glauben, dass nicht ich die Lösung bin, sondern dass Gott die Lösung ist und dass er diese Lösung angeboten hat in Jesus Christus und das nicht nur zur Vergebung, sondern zum Leben. Er hat versprochen, wenn jemand von euch Weisheit mangelt, dann bitte er und es wird euch reichlich gegeben. Sagen wir, okay, das war dein Lösungsansatz. Ich weiß nicht, wie ich mich hier entscheiden soll. Ich weiß nicht, was der richtige nächste Schritt ist. Ich mache das, was Mose tut. Herr, was sollen wir hier machen? Es geht nicht darum, dass wir Stärke zeigen, sondern dass wir Gottes Stärke vertrauen. Später in 5. Mose begründet Gott noch einmal explizit, warum er Israel erwählt hat. Und da heißt es in, muss ich aus dem Gedächtnis machen. Dort heißt es, dass er sagt, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr größer und stärker seid als alle Völker, sondern gerade weil ihr schwach seid, habe ich euch erwählt, damit mein Wirken in euch sichtbar wird. Ja? Wir müssen nicht Stärke demonstrieren, sondern wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott die Stärke ist. Unser Glaube beruht nicht auf unserer Größe, sondern auf der Größe unseres Gottes. Und Mose, während er hier mit Gott redet, er befiehlt es dem Herrn an, aber er beruft sich auch, worauf? Auf Gottes Selbstoffenbarung. Er sagt, Gott, du hast doch gesagt, du bist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Das ist, als ich dich gebeten habe zu sagen, Herr, ich muss dich erkennen, ich brauche deine Gegenwart, offenbare dich mir. Das ist genau, wie Gott sich offenbart hat. Und Mose zitiert dieses und sagt, Gott, du hast doch gesagt. Wann hast du zuletzt gesagt, Gott, du hast gesagt? Weil das ist Vertrauen, das ist Glaube. Sagen, Gott, du hast gesagt, wenn wir zuerst nach deinem Reich trachten, dann wirst du für mich sorgen. Und ich vertraue, dass du dein Wort hältst, wie du es bisher immer getan hast. Und das ist, wie wir am besten im Gebet vorgehen, wenn wir nach seinem offenbarten Willen bitten. Und jetzt kommt das hier in 1. Johannes 5. Dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir es erbeten haben, dass wir von ihm erbeten haben. Haben wir diese Zuversicht? Nicht die Zuversicht, dass ich immer alles bekomme, was ich wünsche. Aber wenn wir nach seinem Willen bitten, sagen Gott, ich will, dass dein Wille geschieht. Du weißt am besten, du bist der Chef, ich bin der Angestellte. Ich bin dein Kind. Ich gehöre dir. Du hast mir nicht aufgetragen, eine Lösung zu finden. Du hast mir aufgetragen, deiner Lösung zu vertrauen. Vertrauen wir ihm. Und zeigt sich das in dem, wie wir reden, wie wir leben. Und Mose bittet dann konkret um Vergebung. Nachdem er das zitiert hat, der Herr ist langsam zum Zorn, groß an Gnade, der Schuld und Treuebruch vergibt und keineswegs ungestraft lässt, zitiert er alles, Vers 18, Vers 19. Vergib doch die Schuld dieses Volkes nach der Größe deiner Gnade und so wie du bisher auch immer vergeben hast. Er bittet darum, nicht um etwas für sich zu bekommen, sondern um den Herrn zu verherrlichen. In Kapitel 12, Vers 3, also kurz zuvor, wird über ihn gesagt, 4. Mose 12, 3, der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Und die zeigte sich daran, dass er sich nicht selbst verteidigte, als er angegriffen wurde, sondern es einfach dem Herrn überlassen hat. Nicht, ich muss mich rechtfertigen. Ich habe doch das Richtige getan. War doch nicht meine Schuld, dass hier die Kundschafter so einen schlechten Bericht gegeben haben. Es war Gottes Idee, uns mit Manna zu versorgen. Nein, er redet mit dem Herrn. Denn ihm ging es nicht um seine Rechtfertigung, sondern um Gottes Ehre. Auch in diesem Gebet hier, was werden die anderen Nationen sagen? Was werden die Ägypter sagen? Wenn du jetzt sagst, pass auf, ich fange nochmal von vorne an. Ihm ging es um das Zeugnis des Herrn. Und das ist auch für uns wichtig, denn die Menschen um uns herum verbinden unser Versagen mit Gottes Unfähigkeit, sein Versprechen einzulösen. Das ist genau, was Mose hier betet. Er sagte, wenn du jetzt dieses Volk vernichtest, dann werden die anderen denken, du bist nicht in der Lage. Und Menschen sagen, naja, wir wissen, vielleicht hast du ihnen schon mal ein Zeugnis gegeben, du glaubst an Gott und du bist so verzweifelt, du siehst keine Hoffnung, du sagst, es geht alles den Bach runter, ja, dann macht Gott auch keinen Unterschied. Aber das Problem, damals wie heute, ist nicht Gottes Untreue, sondern unser Unglaube. In Hebräer 6 heißt es, deshalb hat sie Gott, da er den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Das Problem ist nicht, dass Gott nicht in der Lage ist. Das Problem ist, dass wir es häufig nicht in Anspruch nehmen. Er sagte, Gott hat das extra versprochen. Er hat geschworen, er hat einen Eid gegeben. Er hat es uns aufschreiben lassen, um zu garantieren, dass das, was er versprochen hat, sich auch wirklich erfüllt. Du darfst in deinen Herausforderungen zugeben, ich kann das nicht. Und gleichzeitig daran festhalten, aber Gott kann. Wir dürfen zugeben, zu sagen, Gott, ich schaffe es nicht, meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Ich schaffe es nicht, in mir selber zu vergeben, wo ich verletzt worden bin. Aber du kannst. Und du kannst in mir. Wenn du Jesus Christus als dein Heiland angenommen hast, dann wohnt Gott in Form des Heiligen Geistes in dir. Und ich kann nicht sagen, ich kann nicht. Ich habe heute Morgen Philipper 4 gelesen. Dort sagt Paulus etwas, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Nicht ich schaffe das, sondern Gott macht das. Nicht meine Fähigkeit, nicht ich kann. Das ist es aus dem Zusammenhang zu reißen. Sondern ich vermag es in dem, der mich kräftigt. Gott, ich brauche deine Hilfe. Ich schaffe es nicht, von mir aus auch dir genug zu vertrauen. Du kennst die Herausforderung in meinen Gedanken. Du weißt, wie mir dann ein Wort rausrutscht, das nicht zur Erbauung dient. Aber du kannst. Du kannst mich ändern. Und du tust es durch dein Wort und durch das Wirken deines Geistes. Was hat Mose zu diesem Mann Gottes gemacht? Was hat ihn zu einem Charakter gemacht, den wir bis heute kennen? Was Mose groß gemacht hat, war nicht seine Ausbildung, auch nicht seine Ausdauer, aber sein Aufblick. Was dich groß machen wird, ist nicht dein Wissen, nicht dein Können, sondern dein Vertrauen, dass Gott kann. Worauf vertrauen wir? Sagen wir, es wird schon, ich habe ja eine gute Ausbildung, ich habe ja eine gute Anstellung, ich bin doch gesund. Und wir alle wissen, das kann so schnell vergehen. Aber Gott kann. Und er verlässt mich nicht. Manchmal scheint das überwältigend zu sein, genauso wie bei den Israeliten, die die Riesen im Land Kanaan gesehen haben. Aber Gott ist größer. Bringe die Anliegen zu ihm. Und was sagt Gott darauf? Vers 20. Der Herr sprach, ich habe vergeben nach deinem Wort. Jedoch, so wahr ich lebe und von der Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllt werden wird, alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und mich nun 10-mal geprüft und nicht gehört haben auf meine Stimme, werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Aber meinem Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir treu nachgefolgt ist, ihn werde ich das Land bringen, in das er hineingegangen ist, und seine Nachkommen sollen es besitzen. Die Amalekiter aber und die Kanaaniter wohnen in der Ebene. Morgen wendet euch und brecht auf zur Wüste in der Richtung zum Schilfmeer. Wir müssen noch lernen, auch Gottes Auswirkungen oder Konsequenzen zu akzeptieren. Gott sagt, ich habe vergeben, aber ihr geht jetzt nicht ins Land. Von eurer Einstellung, von eurem Murren, von eurem Unglauben als Mangel an Vertrauen in Gottes Führung gibt es Konsequenzen. Er sagt, Die Israeliten haben Gott immer wieder geprüft, so sagt er es in Vers 22. Sie haben meine Zeichen gesehen, die ich in Ägypten in der Wüste getan habe und mich nun 10-mal geprüft haben. Geprüft nicht in dem Sinne von, wir haben getan, was Gott möchte und getestet, ob das wirklich funktioniert. So dürfen wir Gott prüfen, sagt dann Malachi, prüft mich doch darin. Aber geprüft in dem Sinne von gemeckert, sich beschwert und herausgefordert. Und Gott sagt, das mache ich nicht. Gott ist geduldig, aber er duldet nicht, dass wir die Sünde ständig wiederholen. Er sagt hier 10-mal und ich habe hier eine Liste da, ich könnte es zeigen, was die 10 Male sind. Er sagte immer wieder, ist Gott auch dann noch gnädig? Er hat auch hier noch vergeben. Aber sagt, irgendwann gibt es auch Konsequenzen, weil wir ihm nicht vertraut haben. Und ich habe schon gelesen, Vers 24, nur Kaleb nicht, weil ein anderer Geist in ihm war. Würde er die Erfüllung der Verheißung erleben. Und das ist genau der Unterschied. Der Unterschied zu anderen Menschen ist Gottes Geist in uns. Er sagte, bei Kaleb, er war nicht wie die anderen. Hoffnungslos. Im Korintherbrief beschreibt Paulus das und sagt, ihr wart einst ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt. Aber nicht mehr. Wenn du Christus angenommen hast, dann wohnt Gottes Geist in uns. Und er sagte, Kaleb war anders. Er hatte keine anderen Umstände. Er hatte nichts anderes erlebt. Aber er ist mit den Umständen anders umgegangen, weil ein anderer Geist in ihm war. Du und ich können mit den gleichen Herausforderungen anders umgehen, weil ein anderer Geist in dir ist. Nicht so, wie wir das manchmal sagen, anderer Geist, also irgendwie so böser Geist, sondern ein Geist, den die Welt nicht kennt. Der Heilige Geist, der wohnt in uns und er befähigt uns, anders zu reagieren. Wir haben heute Pfingsten, der Tag, an dem der Heilige Geist auf die Gemeinde kam. Hast du den Heiligen Geist innewohnend in dir und hörst du auf ihn? Ich habe nicht gesagt, hörst du irgendeine merkwürdige Stimme, sondern hörst du auf ihn. Hörst du darauf, was er uns in seinem Wort sagt und handeln wir danach? Auch Kaleb blieb nicht komplett verschont. Er musste mit dem Volk Israel zurück in die Wüste. Aber ihn traf nicht Gottes Gericht. So wird es auch bei uns sein. Manche Segnung können wir erlangen, manches erleben wir mit, je nachdem, ob wir Gott vertrauen oder nicht. Und so ist es gekommen, wie die Israeliten eigentlich gesagt haben. Lasst uns doch lieber wieder umkehren Richtung Ägypten. Wendet euch und brecht euch auf zur Wüste in Richtung zum Schilfmeer. Da waren sie schon mal in andere Richtung durchgegangen. Sie mussten umdrehen und alle, die damals über 20 Jahre alt waren, sind in den nächsten 40 Jahren gestorben. Gott nimmt das Murren, wie er es nennt, sehr, sehr ernst. Gleichzeitig hat Gott alles gehalten, was er versprochen hat. Das Volk hatte nur seiner Führung nicht vertraut. Und er sagt dann noch in Vers 34, nach der Zahl der Tage, die ihr das Land ausgekundschaftet habt, 40 Tage, je ein Tag für ein Jahr, sollt ihr 40 Jahre lang eure Sünden tragen und ihr sollt erkennen, was es ist, wenn ich mich abwende. Sagt, wenn ihr mir nicht glaubt, wenn ihr murrt, wenn ihr euch beschwert, dann werdet ihr erleben, wie es ist, wenn Gott sich abwendet. Wenn wir in einem praktischen Atheismus leben, dann sagt Gott, okay, dann schau, wohin das führt. Wenn du es unbedingt ohne mich versuchen willst, dann mach es ohne mich. Aber dann hast du auch nicht meine Hilfe zur Verfügung. Wenn Gott sich nicht von dir abwenden soll, dann wende dich zu ihm. In Jakobus 4, Vers 8 heißt es, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Er hat uns seinen Geist gegeben, wir können anders. Es heißt nicht, dass wir keine Herausforderungen haben werden. Aber es heißt, dass Gott uns durch diese führen wird zu den Verheißungen, die er uns gegeben hat. Leben wir im Glauben. Das heißt, zuerst einmal habe ich Jesus Christus als meinen Heiland angenommen. Habe ich erkannt, ich kann mich nicht selber retten. Ich brauche die Vergebung in Jesus Christus. Aber glauben wir auch heute, Tag für Tag, für unsere Umstände, dass Gott nicht nur ein Gott ist, der irgendwann in der Ewigkeit rettet, sondern der heute führt und bewahrt und befähigt und hindurchträgt und mich nicht verlässt. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Bericht, den du für uns hast aufschreiben lassen. Denn wir finden uns sehr oft in den Israeliten wieder. Und oft sehen wir Sachen sehr kritisch und verlieren die Hoffnung, weil wir den Aufblick aus dem Auge verloren haben. Herr, ich bete, gerade an diesem Pfingstwochenende, hilf uns, wieder aufzuschauen. Aufzuschauen zu dir. Dich nicht außen auszuklammern. Dich nicht außen vor zu lassen. Auch nicht aus unseren Umständen. Du willst Teil unseres Lebens sein. Du willst uns leiten. Du willst uns befähigen. Und Herr, ich bekenne, ich denke, wir bekennen, wir brauchen dich. Wir können nicht leben ohne dich. Wir haben nicht die Weisheit, wir haben nicht die Kraft, wir haben nicht all das, was wir benötigen würden, um richtige Entscheidungen zu treffen, um den rechten Weg zu gehen, um den Weg gehen zu können. Wir brauchen dich. Aber ich danke dir so sehr, dass wir kommen dürfen. Einfach kommen dürfen in unserer Not, in unserer Bedürftigkeit, wissend, dass du für uns sorgst. Und so wollen wir wie Mose vor dein Angesicht treten und sagen, Herr, es geht um deinen Namen, es geht um deine Ehre. Hilf mir nicht so sehr auf meine Fähigkeit und auf meine Umstände zu blicken, sondern auf den Gott, der mich geschaffen, der mich errettet hat und der mich bewahren wird, bis er mich zu sich holt. Herr, bitte gib uns diese Perspektive, gib uns diese Hoffnung und gib sie nicht nur für die Gottesdienstzeit am Sonntagmorgen, sondern jedes Mal, wenn wir aufstehen, wenn wir in den Spiegel schauen, wenn wir auf die Rechnung schauen, wenn wir auf den Arztbericht schauen. Herr, du bist immer noch Herr. Und wir bitten, sorge du für uns. Sorge du für uns persönlich, sorge für unsere Familien und sorge für deine Gemeinde. In Jesu Namen.